Hallo und herzlich willkommen zu Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und gemeinsam mit meinem Mann Bela arbeite ich seit 8 Jahren als Beziehungscoach. Zusammen betreiben wir die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. In den nächsten Folgen sprechen wir über Verlustangst. Nicht als Schwäche, sondern als innere Alarmreaktion. Wir schauen gemeinsam hin, warum Nähe sich manchmal bedrohlich anfühlt, warum wir festhalten, obwohl es weh tut, und wie Verbindung möglich wird, ohne dass du dich selber verlierst. Diese Folgen sind für dich, wenn du viel fühlst, tief liebst und dich manchmal selber vergisst. Wenn du magst, schick uns gerne deine Fragen zum Thema Verlustangst. Du erreichst uns per E-Mail unter podcast@liebe-unplugged.de. In der letzten Folge dieser kleinen Serie werden wir eure Fragen aufgreifen und beantworten. Verlustangst beginnt selten mit Panik. Sie beginnt viel leiser, als Unsicherheit, als innere Frage. Ist alles okay zwischen uns? Geht es ihm gut? Habe ich etwas falsch gemacht?
Was du gerade beschrieben hast, diese innere Unsicherheit, diese Fragen, die man hat, beschreibt ganz gut dieses Gefühl, was viele Frauen haben. Und zwar, viele Frauen merken gar nicht, dass sie schon mittendrin in der Verlustangst sind, weil es sich im ersten Moment vielleicht wie Fürsorge anfühlt. Oder der Fokus so sehr auf die Beziehung gerichtet ist, auf euer Miteinander und dadurch dann auch ganz doll auf ihn. Und in diesem Prozess hat man ganz feine Wahrnehmungen von Stimmungen zum Beispiel. Und man merkt gar nicht, wie aus dieser Fürsorge dann mit der Zeit ein Grundgefühl von Wachsamkeit wird. Man fokussiert sich ganz, ganz doll auf den anderen und beginnt ihn zu beobachten, seine Stimmungen einzufangen. Und dann sich darauf auszurichten. Und viele Menschen merken gar nicht, und es ist auch logisch, weil was hat es denn hier schon mit Verlust zu tun? Der Name ist halt irreführend. Aber Verlustangst beginnt genau so. Leise, still und dass man seinen Fokus immer mehr zu dem anderen verschiebt.
Genau, ich würde sogar noch weitergehen, dass das gar nicht unbedingt nur ein Zeichen von Verlustangst ist, sondern vielleicht auch ein Persönlichkeitsmerkmal, wenn man sehr mitfühlend ist, wenn man sehr sensibel ist. Das heißt ja ganz oft, dass man tatsächlich auch eine sehr empathische Person ist, die einfach gut die Stimmung von anderen aufgreifen kann. Ganz am Anfang ist man noch bei sich, man ist auch sensibel zu sich, man kann sich selber gut fühlen. Und wenn dann so eine Unsicherheit eintritt, so ein Gefühl von, ah, okay, jetzt wird's wichtig, jetzt ist die Beziehung an einem Punkt, da merke ich, dass ich ihn wirklich gut finde, dann passiert es oft, dass man seine, ich nenne es jetzt einfach mal so, Gabe, mitfühlend zu sein, dass man die einsetzt, um den anderen ganz gezielt lesen zu können. Also eine sehr feine Wahrnehmung von Stimmung zum Beispiel. Und das Problem, was oft dabei entsteht, ist, dass man, wenn man sehr mitfühlend, sehr doll bei dem anderen ist mit seiner Wahrnehmung, dann kann man sich selber nicht mehr so gut wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist es auch, dass natürlich eine so hohe Sensibilität dem anderen gegenüber dazu führt, dass man sehr wachsam ist, was seine Stimmung angeht. Und die dann eventuell auch auf sich selber bezieht, ne? Wenn man dann merkt, ah, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht, irgendwie ist seine Stimmung gar nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde, wenn er mich zum Beispiel sieht, dann weiß man ja eigentlich erstmal gar nicht, warum das so ist. Und man macht sich dann aber Gedanken, warum das so ist. Ah, er freut sich gar nicht, mich zu sehen. Das ist ihm gerade gar nicht so wichtig. Oder er hat eigentlich was anderes im Kopf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der am Anfang der Verlustangst steht. Weil, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, es beginnt nicht mit der großen Verlustangst, wo man unruhig ist, wo man Panik hat, den anderen zu verlieren, sondern es beginnt ganz, ganz leise. Nämlich genau da, bei der Unsicherheit und bei dieser feinen Wahrnehmung.
Du hast hier sehr, sehr viele wichtige Punkte genannt. Bei der Verlustangst ist es halt so, dass es doch mehrere Muster sind, die ineinander greifen und es beginnt wirklich harmlos. Und diese Fähigkeit und diese Gabe zu sehen, was der andere sich wünscht, braucht und das Bedürfnis, ihm das auch geben zu wollen, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Weil es stimmt schon, so kann man die Beziehung auch irgendwie, ich sag jetzt mal, intensivieren und stärken. Aber dann, wenn das Feedback nicht so richtig stimmt, wie du es gerade beschrieben hast, ne, du freust dich ganz doll auf ihn und dann seht ihr euch und dann wirkt er so, als würde er sich gar nicht freuen. Dann passiert eine Sache, die du gerade beschrieben hast, dass man das auf sich selbst bezieht dann in dem Moment. Man denkt dann gar nicht, okay, er hatte vielleicht viel zu tun, sondern man denkt, habe ich gerade was falsch gemacht? Stimmt irgendwas nicht? Und hätte ich was anderes machen sollen? Hätte ich vielleicht nicht so doll auf ein Treffen drängen sollen? Dann beginnen sozusagen diese Unsicherheiten und diese Zweifel.
Das, was du gerade beschrieben hast, dieses zweischneidige Schwert, das ist natürlich bei so sensiblen Menschen immer so, ne? Auf der einen Seite ist ein sensibler Mensch zu sein etwas sehr Schönes, weil man einfach sehr feine Antennen für das hat, was außenrum passiert und dadurch natürlich sehr empathisch ist, sehr viel Verständnis für andere aufbringt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Aufgabe, damit umzugehen, sich abzugrenzen. Ich erlebe das auch oft, dass Frauen zum Beispiel auch beschreiben, jetzt gar nicht so auf eine Beziehung oder in Hinblick auf eine Beziehung, sondern dass die in einen Raum kommen, in dem Raum stehen 5, 6 Menschen und sie wissen genau, ah, okay, hier ist gerade das und das los bei den Menschen. Hier ist gerade jemand schlecht gelaunt, hier gibt's gerade Streit, die beiden mögen sich gerne. Und das ist natürlich wahnsinnig viel Information, was da auf diese Menschen einprasselt. Und da sich abgrenzen zu können, erfordert natürlich so einen gewissen Willen dazu, sich da auch abgrenzen zu wollen. Und das ist natürlich dann wenn wir jetzt in die Verlustangstschlaufe gehen, quasi das Gegenteil der Fall. Die wollen wissen, was braucht er gerade oder was ist da gerade die Stimmung bei ihm, hat er gerade Stress, was sind seine Bedürfnisse, was kann ich ihm jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gutes tun oder wie kann ich auf ihn eingehen. Das ist natürlich auch vielleicht im ersten Blick eigentlich was sehr Schönes. Auf dem zweiten Blick ist es aber für einen selber tatsächlich nicht so schön, weil du hattest jetzt auch gesagt, der Fokus verschiebt sich. Und in einer Beziehung sind ja immer 2 Leute dran beteiligt, die im allerbesten Falle gleich wichtig sind. Und wenn man selber den Fokus sehr doll auf den Mann richtet, ist er auch gleichzeitig weg von einem selber. Das heißt, man spürt die Stimmung des anderen, man spürt die Bedürfnisse des anderen, aber seine eigene Stimmung, seine eigenen Bedürfnisse, die geraten in den Hintergrund.
Auf jeden Fall gehen die unter. Es ist halt so, dass verlustängstliche Menschen, die beobachten halt sehr genau. Und wir haben oft diese Metapher benutzt mit den Fühlern bei dem anderen sein oder im Außen. Und in dem Prozess, wo sie sozusagen sich Mühe geben, sich in die Beziehung einbringen, beobachten sie dann den anderen, wie er darauf reagiert. Und sie beobachten ihn ziemlich genau. Und sie brauchen dann in dem Moment irgendwie eine Art von Bestätigung und Anerkennung, dass sie die Dinge irgendwie richtig machen. Dass es gewertschätzt wird, was sie dann zum Beispiel getan haben. Und manchmal passiert es in einer Beziehung, dass der andere das vielleicht nicht sieht. Können 1000 Dinge sein, warum er gerade mit seinem Kopf woanders ist. Und wenn man dann den anderen beobachtet und sieht, okay, gut, vielleicht gefällt ihm das ja gar nicht, dann beginnen diese Fragen, weil man bezieht es auf Sicht. Man braucht dieses Feedback. Dieses Feedback wird vorenthalten und es erzeugt sehr doll Unsicherheit.
Genau, die Unsicherheit, die am Anfang da ist, die quasi dazu geführt hat, dass man überhaupt erst seine Fühler und seinen Fokus auf den anderen richtet. Diese Unsicherheit wird dann quasi in dem Prozess des Erfühlen-Wollens, was der andere fühlt, verstärkt, wenn man nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.
Ja, auch das, was du gesagt hast, ist sehr wichtig. Wenn man die ganze Zeit bei dem anderen letztendlich ist, dann geht man selber ein bisschen verloren. Und zwar, du glaubst zu spüren, was der andere braucht. Und in dem Prozess denkst du halt nicht an dich. Du denkst nicht daran, was du jetzt brauchst. Du hast zwar Wünsche und wenn er dann nicht da ist, denkst du dir, das hätte doch so und so laufen können. Warum hat er nicht das und das gemacht? Es wäre doch so schön gewesen, wenn. Aber in dem Prozess selber, also wenn er vor dir ist, dann verschiebt sich der Fokus komplett von dir weg zu ihm. Und dieses genaue Beobachten und das Bedürfnis nach Feedback von ihm ist halt dann sehr, sehr stark. Also irgendwann, wenn das Muster fortschreitet, ist es so, dass du das eigentlich brauchst. Du brauchst ihn zum gewissen Grad, um zu wissen, ob ihm das gefällt, ob du die Sachen gut machst. Und umso größer deine Unsicherheit wird, umso schwieriger wird es zu sehen. Wenn du unsicher bist, dann wirst du auch kritischer. Und wenn du unsicher bist, siehst du auch Gefahr. Und dann beginnt es ganz langsam sich zu verschieben.
So eine ganz typische Situation, die das, glaube ich, immer ganz gut beschreibt, ist, wenn es halt irgendwie gerade nicht so gut läuft, ne? nehmen wir mal an, ein Treffen wurde abgesagt oder verschoben oder er meldet sich irgendwie länger als gewohnt nicht. Und wenn dann als allererstes die Frage in den Kopf kommt, ist es gerade zu viel für ihn? Braucht er mehr Raum? Habe ich was falsch gemacht? War ich zu viel? Dann zeigt das ganz gut, dass der Fokus in dem Moment komplett bei ihm liegt, weil die eigenen Bedürfnisse sind vielleicht ganz andere Bedürfnisse, ne? Nämlich zum Beispiel das Bedürfnis, ihn zu sehen, das Bedürfnis, irgendwie eine Klarheit darüber zu haben, was jetzt passiert oder was gerade passiert ist, oder auch eigentlich eine gewisse Verlässlichkeit, also vielleicht ist man auch wütend darüber, dass das jetzt irgendwie gerade so ist. Das sind ja die eigenen Bedürfnisse. Und wenn die aber gar nicht das Erste sind, was einen in den Kopf springt, sage ich mal, sondern tatsächlich eher das, was will er denn jetzt? Was braucht er denn jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Dann ist das immer ein sehr großes Warnzeichen dafür, dass die Verlustangst sich so langsam einschleicht.
Man muss auch bedenken, dass wenn die Verlustangst, die setzt ja später ein, aber diese Unsicherheit, die am Anfang herrscht, das ist ja noch keine Angst in dem Sinne, aber es ist Stress. Und diese Dinge machen natürlich auch was mit dir. Die machen, dass du so eine Art Filter vor den Augen hast. Also du bist nicht mehr so ungezwungen. Es fällt dir schwerer, die Dinge aus dem Bauch heraus zu tun. Man zerdenkt die Dinge ganz doll. Ohne es zu merken, verändert sich natürlich dann auch eure Beziehung, weil auch du dich selbst ein bisschen veränderst.
Genau, weil du natürlich, und das ist wieder das Bild mit den Fühlern, weil du quasi es nicht mehr schaffst, wirklich bei dir zu sein, nicht mehr so locker und leicht zu sein, nicht mehr, was man ja auch nicht zwangsläufig immer sein muss in einer Beziehung. Aber ne, da fehlt quasi, eigentlich fehlt dein ganzer Anteil, weil es die ganze Zeit in deinem Kopf auch um ihn geht. Um das, was er fühlt, das, was seine Bedürfnisse sind. Und du hast gerade gesagt, das ist noch gar keine Verlustangst. Es ist der Weg dahin, das stimmt. Und es wird dann aber sehr schnell zu einer Verlustangst. Nämlich dann, wenn so ein Wendepunkt gibt. Und der Wendepunkt ist meistens dann, wenn man quasi sehr lange über seine eigenen Bedürfnisse und eigenen Wünsche drüber weggegangen ist, schon einige Zeit damit verbracht hat, ihn in den Fokus der Beziehung zu setzen.
Vor allem dann, wenn man sich in die Beziehung einbringt, macht und tut und sich ja auch wirklich Mühe gibt, damit es irgendwie läuft und das Feedback dann nicht so richtig stimmt, dann verstärkt sich die Unsicherheit. Man probiert halt immer die gleichen Dinge. Man guckt, wie geht's ihm. Man versucht, sich anzupassen, ihm zu entsprechen, seine Wünsche vorwegzunehmen. Und wenn nicht das Gefühl da ist, dass du die Dinge richtig machst, dann kommt man an den Punkt, wo man dann nicht weiß, was man tun soll und man tut die gleichen Dinge wieder. Man guckt, beobachtet, macht, passt sich an.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort sprechen Bela und ich über Liebe, Anziehung und Nähe. Ehrlich, ohne Spielchen und ohne sich selber zu verbiegen. Wenn du Verlustangst kennst, wenn Nähe schnell bedrohlich wird und du dich im Dating selbst zurücknimmst, um niemanden zu verlieren, dann bist du damit nicht alleine. Und genau da setzen wir an. In einer kostenlosen Erstberatung schauen wir gemeinsam, was hinter deiner Unsicherheit steckt und wie du Nähe entspannter und sicherer erleben kannst, ohne dich zu verlieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Ich würde behaupten, dass selbst wenn du das gewünschte Feedback bekommen würdest, dass trotzdem eine Verlustangst sich einschleicht. Weil die Verlustangst schleicht sich auch da ein, weil du ja selber dich gar nicht mehr richtig in diese Beziehung einbringen kannst, weil du den Kontakt zu dir selber verlierst, weil ganz viele Gefühle und Bedürfnisse in dir drin sind, die nicht gefühlt wurden, die du dadurch nicht zum Ausdruck gebracht hast. Und diese innere Leere, die erzeugt natürlich Angst, weil wer will sich innerlich leer fühlen, wenn man doch eigentlich sich eine Beziehung wünscht, eine Verbindung zu jemandem. Und da haben wir tatsächlich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wenn du eine Verbindung zu jemandem aufbauen willst, dann ist auch die Verbindung zu dir selber wichtig. Wenn die aber gestört ist oder wenn du das nicht mehr so richtig wahrnehmen kannst, weil du mit dem Fokus bei dem anderen bist, dann entsteht deine Angst.
Du hast gerade von innerer Leere gesprochen. Man könnte das auch als Sturm bezeichnen, in meinen Augen. Weil es passiert ja viel in dir. Sehr viel Stress halt. Sehr viele Gedanken, die dann entstehen. Und der Fokus, den du hast, wenn er da ist, der ist dann auf einmal auch bei ihm, wenn er nicht da ist. Also wenn du zu Hause sitzt und auf seinen Anruf wartest, dann nimmt er auch ganz viel Raum ein.
Genau, der Sturm, den du so schön beschreibst, der ist quasi in deinem Kopf.
Ja, ne? Ja, genau.
Der ist in deinem
Kopf.
Und
in deinem Herzen auch.
Ja, durch Grübeln, ne? Durch irgendwie alles zerdenken, alles zu analysieren. Diese Angst macht immer auch eine sehr, sehr große innere Unruhe. Man kann sich nicht mehr richtig konzentrieren. Man hat irgendwie oder sehr viel Drang, etwas zu klären oder auch irgendwie herauszufinden, was ist denn jetzt? Man hat die Sicherheit in sich drin verloren.
Ja, und diese Unsicherheit macht auch, dass man die Dinge eigentlich in dem Sinne ganz lange runterschluckt und nach außen hin so tut, als ob. Aber es kommt halt dann der Punkt, wo, ich sag jetzt mal, wo es so Schnapp macht. Und dann kann es mal passieren, dass man doch irgendwie sauer wird. Und oftmals spricht man aber auch dann nicht genau die Dinge an, sondern Dinge, die dich dann in dem Moment halt ärgern oder stören.
Ja.
Und das hat sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann kann es auch mal sein, dass man ein bisschen, ich sag mal, überreagiert.
Für die Situation nicht angemessen.
Für die Situation, genau. Für die Situation nicht angemessen. Und der andere steht dann da und ist sich gar nicht so richtig bewusst, was denn da alles dahinter steht. Sondern der sieht halt nur diese Situation jetzt und sagt halt, das ist übertrieben. Aber das, was dahinter steht, sieht er nicht.
Das Phänomen, was du beschreibst, ist ein ganz typisches Phänomen von Menschen, die schlecht sind im Grenzen setzen. Ne? Die schlecht sind da drin, Stopp zu sagen, die schlecht sind da drin zu sagen, das gefällt mir jetzt gerade nicht, das mag ich nicht, ich wünsche mir eigentlich was anderes. Weil, und das ist eigentlich gut, wir können nicht dauerhaft Menschen über unsere eigenen Grenzen gehen lassen. Irgendwann kommt der Punkt, wo es dann genug ist. Und das kann sein, dass die Grenzverletzung, die dann da passiert ist, gar nicht die dollste war und vielleicht auch gar nicht den Kern trifft von den ganzen anderen Sachen, die vorher gelaufen sind. Aber da ist quasi dann das Fass voll, ne? Und ja, man explodiert. Was dann aber wichtig ist, und das ist ja generell beim Streiten immer wichtig, irgendwie einen Kern zu finden. Worum geht's denn eigentlich? Geht's jetzt wirklich um dieses eine Treffen oder geht es eigentlich um was ganz anderes? Geht es eigentlich darum, dass man generell das total nervig findet, dass man das Gefühl hat, man kann gar nicht richtig mitbestimmen, wann man sich zum Beispiel sieht?
Was ich aus der Beratung kenne, ist es halt ein sehr diffuses Gefühl. Also diese Unzufriedenheit, es mag wirklich konkrete Dinge geben, aber im Grunde genommen ist diese Unsicherheit eine Sache, die belastet, aber oftmals ist sie sehr diffus, weil man nicht genau sagen kann, wo das Ding eigentlich herkommt. Dann kann man auch schwer die Sachen in Worte fassen, so dass man den Kern trifft. Umso mehr Unsicherheit und später dann, wenn man dann immer doller in die Unsicherheit und dann auch in die Angst geht, fängt man halt auch an zu zweifeln. Nicht nur an der Beziehung oder an ihm oder an dir, also an deiner Fähigkeit, ihn irgendwie zu halten. Und wenn man dann, ich sag jetzt mal, wie du so schön sagst, explodiert oder wenn man mal irgendwie es zum Konflikt kommt. Oftmals habe ich beobachtet, dass es gibt oft keine Lösung dann, sondern man versucht dann als verlustängstlicher Mensch wieder Harmonie herzustellen. Und oftmals entschuldigt man sich oder übernimmt die Verantwortung.
Mhm.
Und löst das Problem in dem Sinne nicht, sondern man möchte wieder, dass es irgendwie gut ist.
Ja.
Und trifft den Kern der Sache eigentlich nicht.
Das ist dieses sich entschuldigen und die Verantwortung viel übernehmen, ist sicherlich auch ein Zeichen von Verlustangst. Und vielleicht auch nochmal eine Sache, um das ganz deutlich zu machen. Wenn man den Fokus verschiebt von sich selber zu dem anderen, dann bekommt der andere natürlich auch eine sehr hohe Wichtigkeit, weil man investiert ja etwas. Man versucht herauszufinden, was er möchte. Man versucht ihm das zu geben, was er möchte. Man versucht, dass es schön ist, ne? So dieser schöne Abend, wo irgendwie sich das anfühlt, als wäre alles gut. Und spricht man das dann wirklich nochmal an, dass man irgendwie in der Woche 2-3 Mal wütend war, weil irgendwas vorgefallen ist? Nein, ich schieb das jetzt erstmal vor. Irgendwo in die Zukunft hin, mal gucken, vielleicht spreche ich es dann auch gar nicht mehr an. Und dadurch macht man sehr, sehr viel. So, es fühlt sich vielleicht in dem Moment, wo man es macht, gar nicht so nach Arbeit an, aber es ist Arbeit, ne? So ein verschiebendes Fokus ist Arbeit. Und dadurch bekommt der andere eine sehr, sehr hohe Wichtigkeit im Leben, was dann ja auch wieder die Verlustangst füttert, ne? Weil etwas, was wichtig ist, wo du viel rein investiert hast, wo du einfach sehr viel Aufwand betrieben hast, das möchtest du ja noch weniger verlieren als alles andere. Das heißt, es ist auch ein sehr selbsterhaltendes System letztendlich.
Das Tragische an der Verlustangst ist, dass es sich eine selbsterfüllende Prophezeiung letztendlich ist, oftmals. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, weil die Unsicherheit ist da und dann interpretiert man aber halt aus einer Position der Unsicherheit. Das heißt, man ist sehr viel skeptischer und man sieht mehr Gefahr, als da vielleicht wirklich ist. Oder man bezieht die Dinge dann immer auf sich und die Beziehung. Und während man das tut, verändert sich die Beziehung selbst. Man ist halt nicht mehr der entspannte Mensch von früher. Man ist halt nicht mehr der, der immer entspannt gelacht hat. Sondern jetzt ist das alles ein bisschen vorsichtiger.
Anstrengender auch.
Anstrengender. Und auch wenn du versuchst, es zu verbergen, der andere spürt es natürlich auch. Und oftmals ziehen sich dann die Männer ein Stück zurück, weil es ihnen dann gerade zu viel wird. Und sie selber können auch gar nicht genau sagen, was es ist, weil es ist ja alles so unter der Oberfläche. Und dann siehst du natürlich den Rückzug und dann wird aus der Unsicherheit Angst. Weil auf einmal scheint es ja wirklich so zu sein, dass deine schlimmsten Befürchtungen sich gerade in diese Richtung entwickeln. Mhm. Das heißt, du musst kämpfen. Als verlustängstlicher Mensch musst du etwas tun, um das zu verhindern. Und du machst halt das, was du am besten kannst. Du guckst, welche Bedürfnisse er hat und versuchst, Nähe herzustellen. Die Harmonie wiederherzustellen.
Das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du auch noch mal kurz den Mann wieder mit ins Boot geholt hast quasi. Weil natürlich, es gibt bestimmt viele Menschen, die finden das auch sehr angenehm, wenn sich alles immer um sie dreht. Aber es gibt auch viele Menschen, die wollen keine Beziehung haben, wo es immer nur um eine Person, in dem Fall um den Mann geht, wo sie wissen, okay, mein Tun und Handeln, alles das, was ich mache, hat eine ganz, ganz große Auswirkung auf den anderen, weil der Fokus ja so sehr auf mir liegt, dass ja alles sehr, sehr relevant wird. Wie gesagt, es mag Menschen geben, die das sehr angenehm finden, aber es gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viele, die das als unangenehm empfinden, so sehr, ich sag mal, begutachtet zu werden, so viel interpretiert zu werden. Und dann kommt es oft manchmal dazu, dass es natürlich dann in eine andere Richtung geht, nämlich in den Rückzug.
Ja, wenn die Unsicherheit und die Angst da sind, dann ist die Frau super sensibel. Ja, also wirklich sensibel, weil sie halt schnell die schlimmen Dinge annimmt. Und was ich von den Männern weiß, ist, dass die oft sagen, ich muss immer voll aufpassen, was ich sage hier. Mhm. Ich kann gar nicht irgendwie sein, wie ich möchte, weil ich habe immer Angst, dass sie das falsch versteht. Oder dass es ihr wehtut, auch wenn es gar nicht so gemeint ist. Manchmal denke ich gar nicht nach, sag irgendein Kram. Und dann komme ich gar nicht auf die Idee, dass man das auch so sehen kann.
Das ist gerade bei dem Wahrnehmen von Stimmungen so, ne? Und ich hatte das am Anfang, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet, dass natürlich, wenn jemand keine gute Stimmung hat, natürlich wünscht man sich was anderes für ein Date zu zweit, für ein Treffen am Freitagabend. Aber wenn der andere halt gerade irgendwie was auch immer passiert ist und einfach die, ja, jetzt gerade nicht strahlt wie ein Honigkuchen fährt, dann gibt's ja einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, an dem das liegen kann. Und das muss nicht die Beziehung sein. Aber es wird dann oft genommen als, das ist ihm gar nicht wichtig, er ist mit den Gedanken gar nicht bei mir. Das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht gut an. Ich versuche das zu retten. Ich versuche also noch mehr, okay, was könnte er denn jetzt brauchen? Ne? So, seine Stimmung ist nicht gut. Wie könnte ich das schaffen, dass seine Stimmung besser wird? Eigentlich wollte ich ja das und das machen, aber jetzt mache ich doch was anderes, weil ich wieder seine Bedürfnisse priorisiere. Weil
ich will doch nur, dass es schön wird.
Genau.
Ja, um jetzt nochmal den Blick der Männer ins Spiel zu bringen. Viele berichten letztendlich auch, dass sie sich halt sehr, sehr verantwortlich fühlen für viele Dinge. Und im Grunde genommen stimmt das ja auch ein bisschen, weil die Frau natürlich immer guckt, tut und sieht und beobachtet und die Reaktion halt genau analysiert, was mehr oder minder bedeutet, dass der Mann immer auf der Hut sein muss nach einer Zeit. Und auf einmal ist er auch unentspannt. Und ja, auf einmal kommt auch der Stress bei ihm rein.
Was du jetzt ja beschreibst, ist so eine gewisse Abhängigkeit, dass er quasi fühlt, okay, mein Handeln und mein Tun oder diese Frau ist einfach sehr, sehr abhängig von dem, wie ich handle und wie ich tue, was ich tue. Was ich bei Verlustangst immer ganz wichtig finde, ist, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal Abhängigkeit in Anführungsstrichen, die entsteht ganz oft aus Rücksicht, aus vermeintlicher Rücksicht. Eigentlich aus dem Wunsch, okay, ich will ihn ja nicht überfordern, damit dass ich jetzt auch nochmal meine Themen aufbringe. So. Also es ist, in vielerlei Hinsicht hat Verlustangst immer was sehr, sehr Tragisches. Gerade wenn in solchen Situationen, wie du sie beschreibst, wenn es eigentlich zwei Menschen sind, die eigentlich gut zusammenpassen, die eigentlich auch nett zueinander sind und dann aber so eine Verlustangst, so eine, ich sag mal, falsche Rücksicht oder falsches Priorisieren von gewissen Bedürfnissen, falsches Wahrnehmen von Stimmung oder überhaupt diese Verschiebung des Fokus.
Oftmals, wenn ich mit Frauen rede, die können ihre Bedürfnisse in dem Sinne gar nicht so richtig gut formulieren. Also es ist natürlich, wissen sie im Herzen, wie das aussieht, aber wenn ich ihnen dann sage, komm, wie können wir es ihm denn begreiflich machen? Weil er muss ja verstehen, was in dir vorgeht. Er muss ja irgendwie, damit er damit umgehen kann. Dann merke ich, wie schwer ihnen das fällt, weil sie auch immer Angst haben, wie du so schön gesagt hast, Sachen zu sagen, wo sie ihn A, mit überfordern oder B, ihn von mir wegtreiben oder C, so dass es dann zum Konflikt kommt. Und all diese Dinge machen halt, dass man die Sachen unausgesprochen lässt und dann sagt, nee, lass uns lieber versuchen, irgendwie einen schönen Abend zu haben. Was dann oft im Ergebnis ist, dass es gar kein schöner Abend wird.
Ja, ich habe ja meine ganz eigene Theorie darüber, die vielleicht ist, bestimmt gibt's Leute, die auch schon mal auf die Idee gekommen sind, aber ich erkläre mir das oft so, dass Frauen das sehr, sehr gut können, dieses, ich drücke meine eigenen Bedürfnisse weg, ich nehme die nicht wahr, sondern ich gucke eher, was andere brauchen. Weil es einfach, glaube ich, in Frauen sehr veranlagt ist, dadurch, dass wir Kinder kriegen und dadurch, dass wir uns oft um andere Leute kümmern, wie Kinder, wie Elternteile, ne, so ist es ja ganz unterschiedlich, aber das ist ja sehr, was sehr Weibliches, so. Und natürlich hast du in diesem Prozess des Kümmerns um schwächere Menschen, Wesen, wie auch immer, hast du natürlich ganz doll ein, okay, ich gucke, was der andere braucht. Ich gucke nicht so sehr auf mich, sondern ich kümmere mich jetzt erstmal um den anderen. Und das ist so ein bisschen meine Theorie, weil ich das auch ganz, ganz viel in der Beratung kenne, dass wenn ich frage, na, was willst du denn eigentlich? Was sind denn deine Bedürfnisse? Was möchtest du denn jetzt gerade? Was brauchst du jetzt gerade, um dich besser zu fühlen? Dass das vielen Frauen ganz, ganz, ganz schwer fällt, weil sie das teilweise über Jahre sich gar nicht gefragt haben, über Jahre gar nicht in sich reingefühlt habe, was will ich eigentlich, was ist da eigentlich in mir, möchte ich eine Verbindung aufbauen, brauche ich Sicherheit, brauche ich mehr Verantwortung, brauche ich mehr Entspannung, ne? Was ist da eigentlich alles in mir drin? Und das ist ein Prozess, den es dann gilt, wieder quasi aufzuarbeiten. Und das kann man alles wieder lernen. Und es wird uns aber teilweise in Beziehungen, teilweise bestimmt auch schon aus der Kindheit, manchmal verlernt, dass wir in uns reinhorchen, sondern dass wir das quasi beigebracht kriegen, eher den Fokus immer auf andere zu haben.
Man erkennt es auch daran, dass wenn man fragt, welches Bedürfnis hast du denn, dass sie dann sagen, ich möchte einfach, dass wir wieder glücklich sind zum Beispiel. Und daran kann man schon erkennen, wie wenig eigentlich ihr eigener Anteil da jetzt, ich sag mal, eine Rolle spielt, sondern man geht halt auf in der Beziehung und definiert sich auch darüber. Und das sind halt wichtige Dinge, zu wissen, was ich eigentlich brauche, um auch irgendwie entspannter zu sein, um eben nicht in die Angst zu gehen und nicht diese Unsicherheit zu empfinden. Und im nächsten Schritt muss man es natürlich formulieren, weil dein Gegenüber muss wissen, wie es ungefähr in dir vorgeht. Ihr führt eine Beziehung, er soll dich kennen, er soll dich dafür auch wertschätzen, aber er muss es irgendwie wissen, weil oftmals kommen die Männer nicht darauf, was da ist. Die können sich das nicht erklären. Und sie erklären sich das dann auf eine andere Art und Weise.
Ja, das ist dann wieder die Krux von den unausgesprochenen Sachen.
Die sagen dann, du bist zickig. So, die sind auf dem Niveau dann unterwegs. Stell dich mal nicht so an. Irgendwie immer so, immer, du, da ist mir zu viel. Mir alles gerade zu viel. Solche Sachen sagen die dann. Und daran sieht man, wie wenig sie eigentlich dann in dem Moment verstehen, was hier eigentlich vorgeht. Sondern sie empfinden halt nur, dass das hier halt gerade nicht läuft. Und bleiben da genauso kleben.
Ja, das ist das mit dem Frust, ne? Wenn beide halt frustriert sind und beide sich unverstanden fühlen, ne? Der eine möchte weniger Verantwortung haben, der andere möchte gerne mehr mitbestimmen, dann, und beide sind sich dessen nicht so ganz bewusst, was da eigentlich gerade passiert, dann entsteht super viel Frust und das ist dann der Nährboden für solche Gespräche.
Ja, wie du sie auch im zweiten Schritt. Du hattest ja selber gesagt, diese Unsicherheit, die wird stärker und geht in dem Sinne ja auch gar nicht weg, egal welches Feedback man bekommt. Und das stimmt, umso doller man in die Angst geht, umso mehr positives Feedback braucht man, um diese Angst zu bekämpfen. Und oftmals sagen dann die Männer, dass es nicht reicht, was ich tue. Es reicht nicht. Ich habe immer das Gefühl, es ist nicht genug. Und zum gewissen Grad, spät in der Verlustangst, ist es auch so. Weil sie können die Angst dir nehmen für den Moment. Mhm. Aber es muss nur eine Kleinigkeit passieren und man rutscht wieder zurück.
Genau, und das hat halt viel mit dieser inneren Leere zu tun, ne? Und das ist dieses, vielleicht um das nochmal aufzugreifen, dieser Irrtum, der bei Verlustangst oft entsteht, nämlich wenn er sich jetzt wieder meldet, wenn wir uns sehen, dann geht's mir sicherlich besser. Das stimmt aber oft nur ganz, ganz kurzfristig, weil, und dann kommt wieder dieses, ne, diese innere Leere rein. Man ist ja selber gar nicht bei sich, das heißt, man ist ja gar nicht richtig da, um vielleicht auch Freude zu fühlen, ne? Weil wenn man seine Bedürfnisse nicht spürt, sie dann nicht dem nicht Ausdruck verleiht, dann können sie auch nicht erfüllt werden. Und selbst wenn es dann eine kurze Erfüllung ist, du hast es ja vorher in dir drin gar nicht gespürt, weil du die ganze Zeit mit dem Fokus an dem anderen bist. Das heißt, auch das Positive, was quasi alle unsere Gefühlspalette hat, das ist dann auch nur sehr schwach oder beziehungsweise auf jeden Fall nur sehr kurzfristig da.
Zu der inneren Leere, man füllt sie halt mit dem anderen dann in dem Moment, ne? Indem man an ihn und die Beziehung denkt und an das Gefühlschaos, was man spürt. Vielleicht sollte man an der Stelle sagen, was eigentlich die typischen, ich sag mal, Symptome sind, die man empfindet, wenn man Verlustangst hat. Typisch ist zum Beispiel Gedankenkreisen, also ganz, ganz dolles Gedankenkreisen, nicht loslassen können, ein Tunnelblick auch. Also man fokussiert sich ganz doll auf eine einzige Sache und das Drumherum verschwindet einfach. Man vernachlässigt Freunde, aber auch Familie, viele Dinge, Arbeit, man kann sich nicht konzentrieren, man schläft schlecht. Man ist sehr, sehr gestresst.
Genau, auf die große Angst gehen wir in der nächsten Folge vor allen Dingen auch noch ein. Auch auf das Problem des Loslassens, ne? Das ist ganz zentral und tatsächlich ist Loslassen etwas, was, wenn du wirklich Verlustangst hast, was dir richtig körperliche Schmerzen verursachen kann. Allein der Gedanke daran, loszulassen, locker zu lassen, die Füße still zu halten, sage ich mal, ne? Der kann wirklich richtig, also einen richtig dollen Druck aufbauen. Darüber reden wir aber in der nächsten Folge. Vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Was mir super wichtig ist, ist, dass man, wenn man sich jetzt hier so ein bisschen wiedererkannt hat, in dieser Unsicherheit war es ja jetzt erstmal und den Übergang zur Angst, dann kann man sich auf jeden Fall ein paar Fragen stellen, nämlich, wo war heute mein Fokus? War der bei ihm oder war er bei mir? Vielleicht auch, was habe ich heute gebraucht, aber nicht wahrgenommen? Und fühle ich gerade Unsicherheit in der Beziehung oder fühle ich mich schon in der Angst? Diese ganzen Fragen können dazu führen, im besten Falle, dass man den Fokus wieder ein bisschen auf sich lenkt, dass man sich selber wieder ein bisschen wichtiger nimmt, dass man selber sich ganz bewusst nochmal sagt, okay, nicht nur einer von uns beiden steht hier im Scheinwerferlicht, ich möchte da jetzt auch ein bisschen rein und ich nehme mich jetzt auch wieder wichtig. Ich nehme mich genauso wichtig wie den anderen, vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, weil du bist ja für dich selber auch verantwortlich, der andere für sich. Und diese Fragen helfen einem dabei, wieder so ein bisschen zu sich zu kommen.
Verlustangst bedeutet oft nicht, dass du zu viel fühlst, sondern im Grunde genommen bedeutet es, dass du gelernt hast, Verbindung über Einfühlung zu sichern und dabei manchmal dich halt auch selbst verlierst. Und genau hier beginnt letztendlich die Veränderung. Nicht durch Wegmachen von den Gefühlen, sondern durch eine Rückverbindung mit dir selbst.
Danke, Bela.
Danke, du auch.
In der nächsten Folge sprechen wir darüber, warum wir aus dieser Angst heraus handeln und wie sich das ganz konkret im Alltag zeigt. Das war's für diese Folge, lieber Unplugged. Wenn du beim Zuhören gemerkt hast, dass Nähe für dich oft mit Angst verbunden ist, mit Sorge, verlassen zu werden, zu viel zu sein oder nicht zu genügen, dann ist das kein persönliches Versagen, sondern ein wichtiges inneres Signal. Wenn du besser verstehen möchtest, woher deine Verlustangst kommt und wie du Schritt für Schritt mehr Sicherheit in Beziehung erleben kannst, laden wir dich herzlich zu einer kostenlosen Erstberatung ein. Gemeinsam schauen wir, was du brauchst, um dich in Nähe nicht selber zu verlieren. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es immer sonntags und donnerstags. Danke, dass du dir diese Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.